bis 29c. Beratung von Vorlagen zur Standortförderung, zur sogenannten Wegzugsbesteuerung sowie zur Umsetzung der Bankenrichtlinie und Bürokratieentlastung. Zu dem Entwurf eines Standortfördergesetzes der Bundesregierung liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Und für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Und bevor wir dort jetzt einsteigen, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Der Abgeordnete Martin Reichert hat fristgerecht Einspruch gegen den ihm in der 50. Sitzung erteilten Ordnungsruf eingelegt. Dem Einspruch wurde nicht abgeholfen. Der Einspruch wird als Unterrichtung verteilt. Gemäß § 39 unserer Geschäftsordnung ist der Einspruch auf die heutige Tagesordnung eben draufzusetzen. Der Bundestag hat dann über den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden. Und die Entscheidung über den Einspruch wird als Zusatzpunkt 14 nach Tagesordnungspunkt 31, das wird jetzt nach, ja, nach dem Stand etwa 12.15 Uhr sein, dann aufgerufen werden. Und deshalb rufe ich jetzt auf zu unserer vereinbarten Debatte. 60 Minuten Standortfördergesetz. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Frau Abgeordnete Dr. Wiebke Ester. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir wollen heute über Investitionen reden. Investitionen, die unsere Wirtschaft und die wir alle brauchen, wenn wir weiterhin in Freiheit, in Frieden und auch in dem Wohlstand, den wir heute haben, leben wollen. Deutschland steht nämlich vor tiefgreifenden Herausforderungen, vor strukturellen Herausforderungen, Dekarbonisierung, Digitalisierung, geopolitische Fragmentierung. Was meine ich damit? Dekarbonisierung. Wir wollen, dass unser Leben und unsere Wirtschaft weniger bis gar kein CO2 mehr ausstoßen. Digitalisierung, unser Alltag. Genauso wie die Produktionsprozesse in unseren Unternehmen werden digital und zukünftig mit künstlicher Intelligenz noch einmal mehr erleichtert, verbessert und gesteuert. Und geopolitische Fragmentierung. Das heißt, dass lange aufgebaute verlässliche Handelsbeziehungen auseinanderbrechen. Momentan haben wir Kriege, aber auch Handelszölle und Wirtschaftspolitiken anderer Länder, die weniger als bisher auf den globalen Austausch, dafür aber mehr auf nationalstaatliche Interessen schauen. Und das bringt Verunsicherung, und das hemmt erstmal Investitionen. Und weil so viel im Umbruch ist, ist es darum umso wichtiger, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen für Investitionen setzen. Und das tun wir insbesondere, Lars Klingbeil, unserem Finanzminister, möchte ich dafür danken, dass er genau da auch eben einen Schwerpunkt setzt. Und das Erste, was wir gemacht haben, sind 500 Milliarden Euro Sondervermögen, Infrastruktur und Klimaneutralität, Investitionen in Schulen, in Brücken, Energie und digitale Infrastruktur, die Straße vor dem Haus, die Schienen auf dem Weg zur Arbeit, die Kita unserer Kinder, Forschung an den Hochschulen. All das sind öffentliche Investitionen, die wir dringend brauchen und die wir jetzt angehen. Es geht aber genauso um private Investitionen, darum, dass wir Rahmenbedingungen schaffen für mehr private Investitionen, die ermöglichen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass sie unser Land modernisieren, medizinischen, technologischen Fortschritt ermöglichen, unseren Wohlstand und unsere Freiheit eben auch erhalten und ausbauen. Und wir haben dafür im Sommer bereits mit dem Wachstumsbooster die Steuern für Unternehmen gesenkt, zunächst über Superabschreibungen und dann später in der Körperschaftsteuerabsenkung. Und heute beschließen wir das Standortfördergesetz. Und wir ermöglichen damit noch mal bessere Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, für Start-ups, für KMUs, für Scale-ups. Wir bauen bürokratische Hürden ab im Finanzmarktbereich, und wir setzen mehr Anreize für Fonds in Infrastruktur und auch in erneuerbare Energien bei uns hier in Deutschland zu investieren. Und wir werden dann noch mit dem Deutschlandfonds, den wir einrichten, einen nächsten Schritt gehen für die private Kapitalmarktmobilisierung. Das wird also ein Dachfonds sein, der öffentliches und privates Kapital bündelt und dann eine Hebelwirkung zum Ergebnis haben wird. Nach dem Prinzip, dass staatliche Garantien, staatliches Startkapital, Garantien oder Billigung die Möglichkeit hat, privates Kapital besser zu investieren. Und das wird dann eben gehebelt. Und darum gehört beides zusammen, das Standortfördergesetz, mit dem wir die Rahmenbedingungen für private Investitionen schaffen, und der Deutschlandfonds, der dann die Kapitalbasis und die Hebelwirkung ermöglicht. Meine Damen und Herren, Die Frage ist nicht, ob wir investieren können, sondern die Frage heute lautet, ob wir es uns leisten können, es nicht zu tun. Und unsere Antwort an der Stelle ist klar, nicht zu investieren heißt, wir lassen die Herausforderungen von heute zu Problemen von morgen werden. Und wir geben sie damit oder würden sie damit an die nächste Generation weitergeben. Und darum ist dieses Standortfördergesetz nicht nur eine Frage von Wirtschaftslast heute, sondern es ist ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Und darum bitte ich Sie, stimmen Sie diesem Gesetz zu. Ich wünsche allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, herzlichen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat Herr Abgeordneter Kai Gottschalk das Wort. Bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen und liebe Steuerzahler, dieses Gesetz sollte lieber heißen Fehlallokationskapitalvernichtungsgesetz, meine Damen und Herren. Denn ich werde im Folgenden darauf eingehen, was Sie hier tun, ist nichts anderes als sozusagen sozialistische Lenkung und Staatskapitalismus, den Sie hier betreiben, aber der ganz schlechten Art. Meine Damen und Herren, Sie haben hier sich über Standortrahmenbedingungen unterhalten, aber Unternehmer brauchen Erwartungen. Erwartungen werden auch in der Börse gehandelt. Und potenzielle Investoren ins Land zu holen, muss man positive Erwartungen und Einstellungen zum Land holen. Kurz gesagt, wer Geld mitbringen soll, wird nur dann kommen, wenn er das Gefühl hat, willkommen zu sein. Das aber, was Frau Baas, Ihre werte Kollegin, hier vor ein paar Tagen von sich gegeben hat, ist genau das Gegenteil. Nicht nur ich, auch Unternehmer, Verbände reagierten mit Unverständnis auf die neuen, man muss es ja sagen, Klassenkampfrhetorik der Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Für Arbeit, das steht im Zusammenhang mit Beschäftigung, und für Beschäftigung brauchen wir motivierte Unternehmer und Investoren aus dem Ausland. Aber Frau Baas und diese Regierung wird dies nicht erreichen. Eigentlich dachte ich nach den Erfahrungen in der DDR wären die Zeiten von Marx und Engels vorbei, aber wir haben tatsächlich wieder echte Sozialisten hier im Bundestag in Form der SPD, nicht nur der Linken und der Grünen sitzen. Das ist gefährlich für den Standort Deutschland und die CDU muss sich ernsthaft überlegen, was sie hier eigentlich noch weiter so treiben will und wie lange sie sich noch das Rückgrat herausoperieren lassen will, meine Damen und Herren. Frau Baas, glauben Sie ernsthaft, und auch Herr Klingbeil, und vielleicht könnte der Kanzler ja, wenn er überhaupt Kompetenz hat, von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen, dass Beschimpfungen die Bereitschaft für Innovation und Expansion wachsen oder wecken würden? Nein, ich glaube nicht. Und da kommt noch eine weitere Frage nach dem verbalen entsprechenden Ausfall. Die IHK schätzt den potenziellen Verlust nach diesen Äußerungen für die deutsche Wirtschaft auf 5 bis 10 Milliarden Euro. Da wäre sogar die SPD mit ihren Beteiligungen pleite, wenn man hier mal Schadensersatz geltend machen würde. Und das zu einer Zeit, in der unsere Wirtschaft mit miserablen Standortbedingungen, die sie übrigens selbst geschaffen haben in 20 Jahren, und das werde ich Ihnen in jeder Rede aufs Brot spielen. Und hier die Horrorzahlen für Sie, das haben diese Herrschaften hier zu verantworten. 23.900 Unternehmenspleiten, Rekordhöhe. 57 Milliarden Euro Forderungsausfälle, diskutieren Sie übrigens nie rüber, daran merkt man, wie viel Ahnung Sie von Wirtschaft haben. 57 Milliarden noch mal in Worten. Und das müsste die SPD doch eigentlich grämen, stattdessen lächeln Sie hier, 285.000 weggefallene Arbeitsplätze. Das ist Ihre Bilanz der letzten 20 Jahre der sogenannten demokratischen Mitte. Das Fatale daran, und auch das vergessen Sie, Sie haben ja andere Prioritäten, hinter jeder dieser Zahlen stecken Einzelschicksale. Steuerzahler, Unternehmen, Familienväter und besonders bitter eben, wenn man das Scheitern nicht selbst zu verantworten hat. Und neben den Unternehmensschließungen hat unser Standort als weiteren Effekt, die Unternehmensverlagerung ins Ausland zu verkraften. Und last but not least, Unternehmen, die gar nicht erst zu uns kommen. Mittlerweile ist es so, selbst wenn sie gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen, kommt Intel nicht mal für 10 Milliarden zugesagten sogenannten Subventionen, meine Damen und Herren. So schlecht ist Deutschland. Sie können die Leute nicht mal mehr bestechen bzw. mit Subventionen kaufen. Das haben Sie zu verantworten. Nun höre ich von Seiten der Union und den Sozialisten, die wir jetzt wieder im Parlament haben, wir würden den Standort schlecht reden. Ernsthaft? Das ist doch gar nicht nötig. Das Elend muss man sich doch gar nicht ausdenken. Ich meine, das könnte man sich auch eigentlich nicht ausdenken. Sie können es jeden Tag in den Zeitungen lesen. Und ich habe Ihnen die Zahlen eben genannt. Tag für Tag, Woche für Woche, mittlerweile Jahr für Jahr mit Ihnen. Die geneigte Welt im Übrigen weiß das auch. Man wird in Washington auf das Elend hier in Deutschland von anderen Ländern angesprochen. Unser Mittelstand, der immer 99% der Unternehmen in Deutschland ausmacht, fühlt sich besonders von Ihnen angegriffen. Er befürchtet einen potenziellen Rückgang der Gründung in Deutschland zwischen 5-10% im Jahr 26. Sie, und damit meine ich die Sozialisten, egal welcher Farbgebung, sie kann grün sein, sie kann dunkelrot sein oder auch hellrot, Sie, meine Damen und Herren, sollten das Wort Standortförderung besser nicht in den Mund nehmen. Aber nun, was uns vorliegt. 24 Änderungsanträge gab es, allerdings mehr oder weniger redaktionelle Änderungen. Leider haben Sie einige unserer Hinweise nicht aufgenommen. Das hätte Ihren Entwurf noch etwas besser machen können. Sie wollen, so ich zitiere, den Standort Deutschland weiter attraktiv machen. Schon da fehlen Sie. Deutschland ist nicht mehr attraktiv. Also wenn Sie diese Richtung der letzten 20 Jahre fortsetzen, dann sind wir tatsächlich bald pleite. Das Adjektiv weiter hätten Sie also besser schon mal gestrichen. Auch wollen Sie demnächst insbesondere für die Finanzierungsoption junge, dynamische Unternehmer holen. Allerdings weiß ich nicht, wie das möglich sein soll an dieser Stelle. Ich komme nämlich gleich zur Wegzugsbesteuerung und anderen grauenhaften Dingen, die Sie weiter im Gesetz nicht angegangen haben. Und dann egal, was Sie hier reinschreiben, und meine Damen und Herren, das muss man Ihnen noch mal sagen, das ist Sozialismus der besten Art, das ist Lenkungspolitik, die hier betrieben wird, alles steht völlig sinnentleert unter dem Vorbehalt Transformation, Nachhaltigkeit und Infrastruktur. Infrastruktur in einem Fördergesetz ist auch eine Bankrotterklärung Ihrer letzten 20 Jahre Politik, meine Damen und Herren. Und falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, auch das wurde auf der internationalen Konferenz in Washington gesagt. Man dreht sich mittlerweile angewidert von unserer öko-grünen Transformation ab. Und die Welt geht längst andere Wege unter der Regierung von Trump und anderen Regierungen. Man sieht, dass Deutschland scheitert. Und das wird sicherlich keiner so dumm sein, das zu kopieren. Oder, ja, meine Damen und Herren, hören Sie es weiter an. Und dann wollen Sie tatsächlich noch für diese Ökotransformation einige Ausnahmen in der Gewerbesteuerpflicht schaffen. Andererseits aber verräterisch die Diskussion im Finanzausschuss, dass Sie niedrige Gewerbesteuern und Steuerwettbewerb in den Kommunen untereinander für fatal und schlecht halten. Sie halten Wettbewerb für fatal und schlecht. Ein weiterer Weg in den Sozialismus, meine Damen und Herren. Dieser Gesetzentwurf ist das Papier nicht wert, auf dem er steht, und kann gar nicht mithalten mit dem Inflation Reduction Act oder anderen Dingen, die von anderen Ländern ambitioniert gestartet worden sind. Sie erwähnen Investitionen in Venture Capital und Private Equity nur an einer einzigen Stelle. Aber ich muss es wirklich sagen, fachlich gesehen, der Knaller ist, Sie wollen offene inländische Spezialfonds zukünftig nicht mehr daran hindern, Beteiligung an geschlossenen Private Equity Venture Capital Fonds zu erwerben. Das ist tatsächlich zum Fremdschämen. Und dann immer wieder die Zielrichtung. Es sollen Spezialfonds sein, ich zitiere, für den Ausbau in erneuerbare Energien und den Investitionsbedarf in die Infrastruktur. Mit dieser Gewichtung, meine Damen und Herren, leben Sie einfach krass daneben. Und nicht nur die Vorstände von E.ON und RWE, die ich an dieser Stelle mit Genehmigung der Präsidentin zitiere, sagen, sie sind der Auffassung, dass die Ausbauziele für die Erneuerbaren in der jetzigen Form eine sinnlose Verschwendung von Investitionsmitteln hinauslaufen werden, meine Damen und Herren. Und es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb Ihr Ansatz ins Leere läuft. Ohne Verrechnungsmöglichkeiten, und ich mache einen konstruktiven Vorschlag, den ich in der Anhörung gemacht habe, der Anfangsverluste bei den Erneuerbaren, aber auch bei anderen Investitionen, ist das hier sinnlos. Schauen Sie nach Kanada. Dort gibt es Nein, heute nicht. Sie merken, meine Stimme ist angeschlagen und deswegen freue ich mich. Nein, sonst lasse ich hier gerne. Nein, sonst lasse ich hier gerne. Schauen Sie nach Kanada.
Das müssen wir, Entschuldigung, das müssen wir jetzt nicht kommentieren. Wie jeder andere Abgeordnete auch, entscheidet der Abgeordnete selbst, ob er eine Zwischenfrage zulässt oder nicht. Ansonsten eine Kurzintervention.
Dankeschön, Frau Präsidentin. Schauen Sie nach Kanada mit dem Modell der Flow-Through-Aktien. Die dortigen Explorationsgesellschaften haben ebenfalls erhebliche Anfangsverluste. Dort weiß man, wie man es macht. Man greift den Unternehmen ganz unbürokratisch und ohne Steuermittel unter die Arme, und zwar ohne in den Subventionstopf zu gehen. Diese Explorer können ihre noch nicht verrechenbaren Verluste auf die privaten Erwerber der Aktien, an die das Geld über die Aktien übertragen werden, übertragen. Die verrechnen diese Verluste dann mit ihren positiven Einkünften. Eine Win-Win-Situation. Warum kommen eigentlich Sie nicht, Herr Klingbeil, auf solche Ideen? Die würden helfen und würden den Steuerzahler nicht belasten. Und zu guter Letzt komme ich noch mal zu dem Vorschlag, dass wir die Wegzugssteuer endlich abschaffen, meine Damen und Herren. Wir kennen sie unter dem Namen Reichsfluchtsteuer. Sie wurde später sogar als Nazisteuer bezeichnet. Dieser bedienen Sie sich. Sie bauen weiter Mauern. Denn entsprechend muss jemand, wenn er nach Ablauf von 7 Jahren entsprechend ins Ausland mit seinem Firmensitz verzieht, entsprechend fast ein Viertel auch von noch nicht realisierten Gewinnen versteuern. Meine Damen und Herren, § 6 Außensteuergesetz und § 17 wirken hier tatsächlich als Steuermauer. Und hören Sie auch auf, Deutschland hat mit Mauern, glaube ich, schlechte Erfahrungen genug gemacht in seiner Geschichte. Diese, müsste man eher sagen, Wegzugsbeschleunigungssteuer oder viel schlimmer Zuwanderungsverhinderungssteuer, was Investoren angeht, muss weg, meine Damen und Herren. Und noch besser war, ich habe Ihr Haus angefragt, Herr Klingbeil, in einer kleinen Anfrage. Ich hatte gefragt, wissen Sie denn überhaupt, wie Geld realisiert wird? Macht diese Steuer heute noch Sinn? Die Antwort aus diesem Ministerium war, wir wissen es nicht. Und das könnte der Titel dieser ganzen Regierung sein. Sie wissen es nicht, Sie können es nicht, meine Damen und Herren. Und dann wollen Sie tatsächlich in den Wettbewerb treten mit anderen Standorten, die attraktiv sind. Nur mal ein Auszug des Kantons Zug. Keine Kursgewinnsteuer, keine Erbschaftssteuer für Kinder und Ehegatten, 12% Körperschaftssteuer, keine Gewerbesteuer, 22% Einkommensteuerspitzensatz, weniger illegale Migranten, meine Damen und Herren. So sieht Wirtschaftspolitik und Standortförderung aus, ohne dass es Geld kostet. Da sollten Sie sich ein Beispiel dran nehmen. Alles in allem ist dieses Gesetz Kapitalvernichtung, und es wird uns noch bitter auf die Füße fallen, weil dieses Geld eben nicht für die echten, wirklichen und notwendigen Investitionen zur Verfügung steht. Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit. Denken Sie mal drüber nach. Danke.
Die Möglichkeit zu einer Kurzintervention hat der Abgeordnete aus der SPD-Fraktion, Herr Johannes Schraps. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Schade, dass Sie die Zwischenfrage nicht zugelassen haben, Herr Gottschalk. Für Ihre Stimme wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass Sie meine Fragen trotzdem beantworten können. Ich zitiere, weil Sie gerade eben mehrfach in Ihrer Rede genannt haben, dass diese Bundesregierung in den letzten Jahren, auch die vorherigen Bundesregierungen, Arbeitsplatzabbau betrieben hätten. Ich zitiere das Statistische Bundesamt, das schreibt, im Jahresdurchschnitt 2024 waren rund 46,1 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Das waren so viele Erwerbstätige wie noch nie seit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts stieg die jahresdurchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen damit im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr erneut um 72.000 Personen. Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 wuchs die Erwerbstätigenzahl damit seit 2006 durchgängig. Meine erste Frage, hört sich das für Sie nach Arbeitsplatzabbau an? Für mich nicht. Zweite Frage, Sie haben eben in Ihrer Rede erneut davon gesprochen, dass selbst in Washington davon zu hören wäre, mit dieser Bundesregierung, mit diesem Land wäre nicht ordentlich zusammenzuarbeiten. Mich würde interessieren, wo Sie das genau gehört haben. Haben Sie das zufällig auf einer Veranstaltung gehört, auf der Sie auf einem Video zu sehen sind in den letzten Tagen, auf der Sie mit anderen rechtsextremen Gesinnungsgenossen die erste Strophe der deutschen Nationalhymne intonieren? Das würde mich sehr interessieren, und ich freue mich über Ihre Antworten.
Ja, vielen Dank, Herr Straps, für die Frage. Erstens, die Arbeitsplätze, die Sie dort nennen, sind leider Gottes meistens Halbtagsbeschäftigung oder gering qualifizierte. Das können Sie nämlich daran sehen, dass Sie trotz dieser angeblichen Arbeitsplatzzuwächse in den Sozialsystemen mit den Beiträgen hinten und vorne nicht hinkommen. Sie müssen die Krankenkassenbeiträge erhöhen. Sie haben es eben gerade debattiert. Sie müssen wahrscheinlich wieder die Beiträge zur Rentenversicherung erhöhen und, und. Was Sie dort geschaffen haben, und das ist auch von Herrn, das ist von Clemens Fuß gerade kritisiert worden, dass wir keine nachhaltigen Arbeitsplätze schaffen, von denen Familien, Menschen auch leben können, ohne dass sie gleich wieder Sozialtransfers zahlen müssen. Wir brauchen echte Arbeitsplätze und nicht diese 536 oder Minijobs. Und da sind die meisten Arbeitsplätze leider, leider Gottes, in den letzten Jahren entstanden. Insoweit ist das, was Sie zitieren, Statistik, glaub nur der Statistik, die du sich selbst gefälscht hast, Augenwischerei. Wir brauchen richtige Vollzeitarbeitsplätze und da wiederum Arbeitsplätze, von denen die Menschen auch leben können. Und davon sind wir weit entfernt. Die zweite Frage, ich sagte, ich war in Washington, wahrscheinlich muss ich dann mich mit Ihnen noch mal hinsetzen, und wir unterhalten uns über Geografie. Sie sprachen ja eben von New York, das, was Sie zitieren, ist im Oktober gewesen, und selbst der Spiegel hat es nicht zitiert, weil ich nicht mitgesungen habe tatsächlich an dieser Stelle. Aber kommen wir zum Faktum. Ich war in Washington D.C. und wir haben uns dort mit zum Beispiel dem Ex-Vertreter und Ex-Chef der Malpass der Weltbank unterhalten. Wir haben uns mit der früheren Botschafterin in Dänemark unterhalten, und dort wurde wörtlich gesagt, Deutschland ist der kranke Mann Europas. Und wenn Deutschland nicht jetzt wirklich energiepolitisch
aber auch steuerpolitisch und migrationstechnisch die Wende hinbekommt, dann ist dieses Land verloren. Und viel schlimmer, wenn Deutschland fällt, und das sagen Sie den Franzosen, Polen und anderen vielleicht mal, dann fällt Europa. Und ob Sie das verantworten wollen und wollen, weiß ich nicht. Insoweit sind wir sogar bessere Europäer. Wir sind keine EU-Fans, als Sie es sind, meine Damen und Herren.
Wir fahren fort in der Debatte. Und für die CDU-CSU-Fraktion hat Herr Abgeordneter Fritz Günzler das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Sie haben vermeintlich gerade eine bewegende Rede des AfD-Kollegen Gottschalk wieder gehört, in der eigentlich nur mit Dreck geworfen wurde und unser Standort Deutschland schlecht geredet worden ist. Und lieber Herr Gottschalk, wir müssen noch mal feststellen, wenn Sie von Arbeitsplätzen reden, was bedeutet es eigentlich, wenn wir aus der EU austreten, was Sie vorhaben? Das würde bedeuten, dass das Bruttoinlandsprodukt um fast 6% sinken wird. Das würde bedeuten, dass 2,5 Millionen Arbeitslose mehr sein würden. Das größte Standortrisiko in Deutschland ist die AfD und nicht diese Koalition und andere, die hier tätig sind. Natürlich nehmen wir als Koalition auch zur Kenntnis, dass wir 5 Jahre Stagnation hatten, dass wir 2 Jahre Rezession hatten. Und von daher sind die Herausforderungen für die Wirtschaft groß. Die Wirtschaft steht vor einem erheblichen Strukturwandel. Es geht um die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel, aber auch die geopolitischen Herausforderungen sind herausfordernd für die Wirtschaft. Und sie haben erhebliche Transformationsprozesse zu bewerkstelligen. Und diese Koalition, die Verantwortung für Deutschland trägt, wird sich diesen Herausforderungen auch stellen. Uns ist aber auch immer bewusst, Politik wird nie Arbeitsplätze schaffen. Wir werden Rahmenbedingungen schaffen, dass es sich wieder lohnt, in Deutschland zu investieren, dass die Menschen in Innovation Geld ausgeben. Und damit setzen wir mit diesem Standortfördergesetz das richtige Signal. Und von daher werden wir Deutschland voranbringen mit dieser Koalition. Und dieses Standortfördergesetz bindet sich ja ein in einen umfassenden Maßnahmenkatalog, den ich hier schon mehrfach erwähnt habe. Ein Investitionsbooster, die erste Senkung von Unternehmenssteuern, verbessere Abschreibungsbedingungen, Senkung der Luftverkehrssteuer, Agrardieselvergütung. Ich könnte noch weitergehen. Wir haben in diesen 227 Tagen als Große Koalition gehandelt, damit wir Deutschland nach vorne bringen. Und das lassen wir uns auch nicht von anderen schlechtreden. Wir handeln für Deutschland, damit unser Land wieder nach vorne kommt. Und das werden wir auch weiter tun. Denn auch wenn die AfD der Meinung ist, dass unser Land am Boden liegt, sage ich Ihnen, trotz aller Schwierigkeiten, Deutschland ist stark in seinen Ideen, in seiner Industrie und nicht zu vergessen in auch seinem Mittelstand, in dem Handwerk. Und da haben wir das Vertrauen in diese Menschen, dass sie es auch schaffen. Wir werden gemeinsam dieses Land wieder nach vorne bringen. Und dieses Standortfördergesetz ist ein sehr wichtiger Schritt dafür. Wir werden mit diesem Gesetz ein klares Signal setzen. Wir werden wieder schneller, wir werden mutiger und wir werden entschlossener handeln, damit es alles zum Erfolg wird. Wir verbessern die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir schaffen Wachstum mit unserer Politik, und das ist das richtige Signal, weil wir Investitionshemmnisse rausnehmen. Wir wissen, dass ein Großteil der Investitionen aus dem privaten Sektor kommt, fast 90% und nur 10% aus dem öffentlichen Bereich. Deshalb ist es gut, dass wir hier den Zugang von Unternehmen auf den Kapitalmarkt für Finanzierungen verbessern, und das werden wir auch weiterhin machen. Und das Beste ist daran, dass wir auch Start-ups und Scale-ups, wie das so schön neudeutsch heißt, fördern. Das sind die Hidden Champions von morgens, das sind die DAX-Unternehmen von morgen, das sind die Treiber von Innovation. Und von daher ist es gut, dass wir die Form der Investmentfonds erleichtern, sich an diesen Unternehmen zu beteiligen. Wir werden weitere Dinge machen, und wir werden auch dafür sorgen, dass die Investitionen von Investmentfonds, von Kapitalsammelstellen, viele Menschen in Deutschland vertrauen dem Kapitalmarkt derzeit noch nicht. Wir machen Werbung dafür, dass der Kapitalmarkt ein gutes Instrument ist. Das sehen wir auch bei dem guten Vorschlag des Bundesfinanzministers zur privaten Altersvorsorge. Wir wollen die Menschen an den Kapitalmarkt heranführen. Und dafür brauchen wir Kapitalsammelstellen. Dafür brauchen wir Investmentfonds. Und die Investmentfonds haben hier die Möglichkeit, jetzt auch die Unternehmen bei den Problemen, die ich eingangs geschildert habe, zu helfen, Investitionen in die Infrastruktur zu machen, Investitionen in erneuerbare Energien zu machen, in die Digitalisierung zu machen. Und deshalb ist es gut, dass wir hier die aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Gegebenheiten verbessern, damit dieses gelingt. Und dieses ganze Gesetz, das Sie so schlecht geredet haben, Herr Gottschalk, leider haben Sie anscheinend bei der Anhörung nicht zugehört, ist sehr gelobt worden in der gesamten Breite. Wir hatten die Vorsitzende des Start-up-Verbandes da. Wir hatten Vertreter der Wirtschaft da. Alle haben gesagt, das ist das richtige Gesetz zur richtigen Zeit, um den Standort Deutschland nach vorne zu bringen. Und wir lassen uns von Ihnen unser Land nicht schlecht reden. Wir werden weiter für dieses Land handeln, damit Deutschland wieder nach vorne kommt. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Frau Abgeordnete Katharina Beck das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Das ist ein gutes Gesetz, das in die richtige Richtung geht, und deswegen werden wir diesem Gesetz als Grüne auch zustimmen. Ich möchte einmal kurz allerdings starten, bevor ich darüber spreche, was für den Standort wirklich gut ist, in diesem Gesetz aber darüber auch wirklich noch größer gedacht werden muss, damit, wie widerlich es finde, wie Sie sich hier, Herr Gottschalk, aufgeilen daran, wie schlecht es in Deutschland zu stehen hätte. Es ist nicht so, dass man hört, was Sie wirklich positiv vorhaben, sondern es ist ständig immer nur diese negative Haltung, die Zukunftsängste schüren soll und Unternehmergeist am Ende dann ja abtötet, damit Deutschland irgendwie einfach in eine negative Zukunft außerhalb der Europäischen Union kommt. Sie wollen den Dexit, Sie wollen unsere Exportnation, die doch vom Export in die Niederlande, nach Frankreich, nach Polen und so weiter und von der Freizügigkeit und dem Binnenmarkt super profitiert. Das wollen Sie abbauen und würden damit am allermeisten der Wirtschaft und den Unternehmen in diesem Land schaden. Und deswegen darf man Sie nie wählen. Dieses Gesetz, ja, bei der letzten Wahl haben Sie 20% bekommen, und das ist dramatisch. Und deswegen muss man aussprechen, wofür Sie eigentlich stehen, nämlich für einen schlimmen Standort, in dem es allen schlecht geht. Was ist in diesem Gesetz gut? Ich möchte einmal einen kleinen Exkurs machen zum Börsengang. Ja? Das machen vielleicht hier nicht so viele, aber es ist unfassbar wichtig, dass wir leichter an die Börse gehen können. Denn viele Unternehmen, es ist unfassbar, es gibt nämlich Wachstum in Deutschland, 7% mehr Gründungen bei Start-ups. Ja, das merken wir immer gar nicht, wenn wir uns hier so runterreden lassen, aber 7% Wachstum bei Gründungen, bei Start-up gibt es jedes Jahr ungefähr 3.000 Gründerinnen und Gründer, die ein Unternehmen neu gründen im Start-up-Innovationsbereich. Das darf ja bitte schön auch mal ausgesprochen werden. Und die werden dann irgendwann größer und die wollen dann irgendwann an die Börse. Und da gibt es Hürden. Und meistens gehen die dann leider in die USA oder manche gehen sogar zur Finanzierung nach China, weil es dort 5-mal so viel Venture Capital gibt wie in Deutschland gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das ist dramatisch. Das muss mehr werden. Aber in diesem Gesetz ist Folgendes gut. Die Herabsetzung des Mindeststreubesitzes auf 10%, der Wegfall der Mindestbestehensdauer des Emittenten. Ich sage das hier auch mal für diejenigen da draußen, die sich mit Börsengängen befassen, dass wir uns hier auch damit im Detail befassen und Ihnen den Weg zur Börse erleichtern. Und das ist gut so. Es ist auch gut, dass man jetzt Aktien mit einem Eurocent, nämlich im Mindestnennwert, haben kann. Für Scale-ups mit dringendem Kapitalbedarf ist das wichtig, und das muss auch hier einmal gesagt werden. Das ist nun möglich und die Finanzierung wird besser werden. Das reicht aber nicht. Wir stimmen diesem Gesetz zu, auch wenn es beim Investmentsteuergesetz einige Fehler hat. Das müsste besser werden. Deswegen haben wir auch einen Entschließungsantrag eingereicht, wo wir die Bundesregierung auffordern, das sauberer zu gestalten. Das ist nämlich jetzt überhaupt kein Lenkungsgesetz Richtung Erneuerbare und Investitionen in Infrastruktur, sondern es gibt eine allgemeine sogenannte Unschädlichkeit, um sich als Investmentfonds zu qualifizieren. Das ist zwar einfach, aber nicht zielgerichtet. Und das ist auch eine Kritik, die wir an diesem Gesetz haben. Wenn man nach vorne schaut, größer denken. Ich sage das gerade schon. In China 5-mal so viel Venture Capital wie in Deutschland. In Israel 4-mal so viel Venture Capital. Und Venture Capital, was ist das? Das nennt man eigentlich Unternehmungskapital. Das ist die Lust darauf, etwas zu wagen, oder Wagniskapital. Und hier muss viel, viel mehr kommen. Sie haben gestern im Deutschlandfonds beispielsweise First of a Kind, also für neue innovative Unternehmen, die Traceless, das ich beim letzten Mal erwähnt hatte, wo dieses Plastik, was aus Maisabfällen hergestellt werden kann, was man sofort kompostieren kann, die brauchen unfassbar viele Millionen. Und Sie stellen gerade mal 300 Millionen zur Verfügung. Das ist zwar ein guter erster Schritt, aber denken Sie doch ein bisschen größer. Damit können Sie maximal ungefähr 5 bis 10 Unternehmen damit unter die Arme greifen. Wir müssen hier, Sie haben es gerade gehört, 3000 Gründungen einfach wirklich größer denken. Und setzen Sie sich bitte in der EU auch ein für das 28. Regime, für EU Inc. Das ist eine Rechtsform. Ja, das ist halt immer bei den Gründungen manchmal etwas technisch. Aber diese Rechtsform wird sehr, sehr sich gewünscht, dass man europaweit mal in einer Rechtsform agieren kann und nicht ständig in allen Kreditbesicherungen hier, dann ist das Insolvenzrecht da anders, sondern dass man Europa stärken kann. Und gerade wo wir sehen, heute ist nur ein Mindestkompromiss geglückt, ein klitzekleiner Mindestkompromiss beim Thema Ukraine-Hilfen. Wir müssen in Europa wieder mehr zusammenstehen. Und das müssen wir auch unternehmerisch tun und wirtschaftlich, denn der Binnenmarkt ist unsere größte Stärke. Setzen Sie sich für die Kapitalmarktunion, für das 28. Regime und für die EU Inc. ein. Und das wird ein richtiger und wichtiger Schritt für Frieden und Wohlstand in Europa sein.
Vielen Dank. Ihre Zeit. Für die Fraktion Die Linke hat nun Lisa Schubert das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Zuhörende, heute berät dieser Bundestag über zwei komplizierte Gesetze mit enormer Tragweite. Ich habe 6 Minuten Zeit, um 2 Gesetze zu bewerten, die zusammen 568 Seiten umfassen. Hochkomplex, technisch und für die meisten Menschen kaum verständlich. Und genau das ist kein Zufall. Denn je unübersichtlicher Gesetze sind, desto eher bieten sie die Möglichkeit, für Lobbyisten Interessen durchzusetzen, die mit dem Gemeinwohl eher wenig zu tun haben. Beide Gesetze, das Brubeck und das Strohfeck, folgen demselben Leitmotiv. Deregulierung, Erleichterung und Sonderrechte für Finanzinvestoren oder nachlässige Bankenregulierung ohne Wirkung. Alles unter dem Deckmantel der Wettbewerbsfähigkeit. Die Bundesregierung will privates Kapital mobilisieren, den Finanzstandort Deutschland stärken und ihn international konkurrenzfähig machen. Die Erzählung lautet, nur ein starker Finanzmarkt könne unsere Unternehmen finanzieren und den Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft ermöglichen. Diese Erzählung ist nicht nur falsch, sie ist brandgefährlich. Private Finanzinvestoren investieren nur dort, wo kurzfristig hohe Renditen warten. Das steht im direkten Gegensatz zu der Art Finanzierung, die unsere Wirtschaft gerade am dringendsten braucht. Das sind langfristige, verlässliche und strategische Investitionen in zukunftsfähige Geschäftsmodelle. Nicht maximale Profite, sondern maximaler gesellschaftlicher Nutzen müssen im Mittelpunkt stehen. Das kann der öffentliche Sektor leisten. Private Finanzmärkte können das nicht. Und es liegt auch nicht in ihrem Geschäftsinteresse. Private Investoren, die mit Wohnungen, Pflegeheimen oder Energienetzen spekulieren, erzielen Gewinne auf Kosten unserer Gesellschaft. Für uns bedeutet gute Infrastruktur, dass Brücken nicht zusammenbrechen, wenn Züge darauf fahren. Dass Pflegeheime Menschen im Alter ein würdiges Leben ermöglichen. Dass Wohnungen für alle Menschen in diesem Land bezahlbar sind. Der Finanzlobby geht es bei Infrastruktur aber nur um maximalen Gewinn auf Kosten von uns allen. Auch die Behauptung von Bundeskanzler Merz, der Bankensektor müsse durch Deregulierung erst wettbewerbsfähig gemacht werden, ist nicht haltbar. Das Bundesfinanzministerium selbst erklärte auf unsere Anfrage vom 20. Oktober, der deutsche Bankensektor verfüge bereits jetzt über eine komfortable Eigenmittelausstattung, die signifikante zusätzliche Kreditvergaben an die Wirtschaft problemlos ermögliche. Das Problem ist also nicht fehlendes Geld. Das Problem ist die politische Entscheidung, wofür dieses Geld eingesetzt wird. Und hier versagt die Bundesregierung. Im Bankenpaket bleibt jeder Spielraum ungenutzt, der helfen würde, Kredite gezielt weg von Spekulationen und fossilen Geschäftsmodellen zu lenken und hin zu Realwirtschaft, Klimaschutz und guter Arbeit. Und weil das Gesetz heute endgültig abgestimmt wird, noch mal kurz zum Standortfördergesetz. Auch wenn die Bundesregierung behauptet, dieses Gesetz nütze allen, es stimmt nicht. Es ist und bleibt ein Gesetz für die Finanzlobby und es hilft vor allem den Reichsten in diesem Land. Es richtet sich vor allem an Investoren, die für Milliardäre Geld vermehren. Konkret enthält dieses Gesetz steuerliche Vorteile für aggressive Finanzinvestoren, die Abschaffung eines Melde- und Beschwerderegisters für Finanzberater zu Lasten des Verbraucherschutzes, den Wegfall von Meldepflichten für Großkredite ohne gleichwertigen europäischen Ersatz. Besonders bemerkenswert, es gibt Sonderregelungen für spezielle Immobilienfonds, von denen es in Deutschland gerade einmal 4 gibt. Niemand glaubt ernsthaft, dass diese Regelungen aus gesellschaftlicher Notwendigkeit entstanden sind. Solche Gesetze entstehen, weil die reichste Lobby in diesem Land, die Finanzlobby, die besten Beziehungen zum Finanzministerium und zu einigen PolitikerInnen hier im Saal genießt. Wenn auf einen Abgeordneten im Finanzausschuss 10 Lobbyisten kommen, muss man sich nicht wundern, dass zivilgesellschaftliche Interessen und Verbraucherschutz dann doch gerne mal ausgeklammert werden. Dies zeigt auch der kurzfristig am Dienstagabend eingebrachte Änderungsantrag, der eine Forderung des Lobbyverbandes der Investmentfonds 1:1 übernimmt. Wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Perspektiven bleiben dagegen wie so häufig außen vor. Sie warnen schon lange vor Risiken, die die Regierung in Kauf nimmt, wenn sie profithungrigen Investoren den Zugang zu öffentlicher Infrastruktur erleichtert. Wenn hier im Bundestag von privaten Investitionen in unsere Infrastruktur gesprochen wird, meint das Brücken, Wasser- und Energieversorgung, Arztpraxen und Pflegeheime, landwirtschaftliche Flächen, deren Pachten sich Bauern schon jetzt kaum leisten können, Wohnungen von Millionen Menschen, deren Miete nicht mehr bezahlbar ist. Und wer glaubt, dass kurzfristige Hyperprofitlogik diese Bereiche besser organisiert als die demokratische öffentliche Hand, der hat in den letzten 50 Jahren Neoliberalismus nicht aufgepasst. Der kürzlich erschienene Weltungleichbericht 2026 zeigt, extreme Vermögensungleichheit nimmt immer weiter zu, auch in Deutschland. Weniger als 0,001% der Menschen besitzen heute mehr Vermögen als die ärmere Hälfte aller Menschen auf diesem Planeten. Und wenn die Regierung hier von Wohlstandserhaltung spricht, wird schnell klar, für wen diese gelten soll. Aber wir brauchen einen Kurswechsel. Sehr geehrte Bundesregierung, hören Sie auf, Politik für die Finanzlobby und Superreiche zu machen. Fangen Sie endlich an, Politik für die Menschen zu machen. Danke.
Für die SPD-Fraktion hat Herr Abgeordneter Dr. Philipp Rothwill das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor wenigen Wochen haben wir den Gesetzentwurf zum Standortfördergesetz hier im Haus in erster Lesung beraten, und heute bringen wir ihn bereits über die Ziellinie. Ich habe damals gesagt, dass dieses Gesetz für mich unter einer sehr einfachen Überschrift steht. Weniger Bürokratie, mehr Investitionen. Und an dieser Aussage gibt es nichts zu korrigieren. Ganz im Gegenteil, der nun vorliegende fertige Gesetzentwurf bestätigt sie. Unser Land steht vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Und klar ist, wir brauchen enorme private Investitionen in der Größenordnung von tausenden Milliarden Euro. Und um diese Herausforderungen zu bewältigen, benötigen wir Kapital, und dieses Geld ist vorhanden. Es liegt unter den Kopfkissen der deutschen Sparer. Aber es findet viel zu selten den Weg dorthin, wo es gebraucht wird, in unsere Infrastruktur, in erneuerbare Energien und in deutsche Start-ups. Und damit sich das ändert, fehlten bislang einige zentrale Bausteine in unserem Finanzsystem. Der erste ist die Reform der privaten Altersvorsorge, wir haben es eben schon gehört, an der wir derzeit arbeiten. Und der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat kürzlich einen sehr überzeugenden Entwurf hierzu vorgelegt, genauso wie zum Deutschlandfonds. Und der zweite Baustein ist genau dieses Standortfördergesetz, das wir heute beschließen. Ich möchte meine heutige Redezeit nutzen, um noch einmal ganz konkret zu erläutern, wie dieses Gesetz unserer Wirtschaft hilft, weil ich gemerkt habe, dass da doch die eine oder andere Wissenslücke hier im Haus vorhanden ist, vor allem auf der rechten Seite. Wenn Sie oder ich eine Versicherung abschließen, dann arbeitet diese Versicherung mit unseren Beiträgen. Sie investiert sie. Das gilt ebenso für Pensionsfonds, etwa im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge, die wir auch gerade modernisiert haben. Und solche großen Anleger, die investieren ihr Kapital in der Regel nicht direkt, sondern sie tun das über Investmentfonds. Und genau hier liegt bislang das Problem, denn diese Investmentfonds können nach geltendem Recht in aller Regel weder in Windkraftanlagen noch in Solarparks noch in Stromnetze investieren. Auch Beteiligungen an Venture Capital Fonds, die unsere Startups finanzieren, sind für sie wegen doppelter Besteuerung faktisch ausgeschlossen. Nicht, weil es sachlich verboten wäre, sondern weil das deutsche Steuerrecht ihm bisher entgegensteht. Und was wie eine technische Feinheit klingt, hat über Jahre massiv geschadet. Auf der einen Seite quasi junge Unternehmen und Zukunftsprojekte, die dringend Kapital benötigen. Und auf der anderen Seite stehen Versicherungen und Pensionsfonds mit enormen Mitteln, die genau dort investieren wollen, es aber nicht können. Und beide finden nicht zusammen. Das Steuerrecht hat zwischen ihnen quasi eine unsichtbare Wand errichtet. Und genau diese Wand, liebe Kolleginnen und Kollegen, die reißen wir mit dem Standortfördergesetz heute ein. Und künftig kann das private Kapital, das unter unseren deutschen Kopfkissen schlummert, dorthin fließen, wo es den größten Nutzen stiftet, in Zukunftsinfrastruktur, in Zukunftsenergie und Zukunftsunternehmen unseres Landes. Und egal, mit wem wir in den letzten Wochen gesprochen haben, ob mit Verbänden, ob mit der Finanzindustrie, ob in der Anhörung, ich habe mich schon gewundert, was los ist. Alle loben dieses Gesetz. Alle loben dieses Gesetz. Und deswegen ist es auch ein guter Abschluss des Jahres, dass wir es heute gemeinsam beschließen. Die Koalition hat in diesem Jahr übrigens 400 Vorhaben beraten und sage und schreibe über 120 Gesetze beschlossen, um unser Land besser zu machen.
Herr Abgeordneter, lassen Sie einen Zwischenfrage. So, das hätten wir schnell erklären können.
Gut, und danke. 2026 werden wir das auch spüren, dass wir hier 120 Gesetze beschlossen haben und 400 Vorhaben beraten haben. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir doch in den Weihnachtsurlaub gehen. Wir sehen uns im nächsten Jahr.
Für die Fraktion der AfD hat Herr Abgeordneter Rainer Groß das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Bürger, wir reden ja heute auch über Entbürokratisierung, das haben wir ja gehört schon. Und in dem Rahmen schauen wir uns ein Gesetz an, das den sperrigen Titel trägt, Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz. 332 Seiten, ich habe es mitgebracht, vielleicht haben Sie es alle gelesen. Kann das Entlastung sein? Schauen wir mal. Anlass ist das EU-Bankenpaket, CRD 6 und CRR 3. Diese möchte die Bundesregierung 1:1 umsetzen. Wir atmen auf, also zumindest wird es nicht schlimmer. Doch die schlechte Nachricht ist, es ist schon schlimm genug. 332 Seiten tiefgreifender Souveränitätsabbau im Bereich der Finanzmarktregulierung. Eine Regulierungsarchitektur, in der Finanzinstitute mehr Vollzugsorgan europäischer Vorgaben sind als freie Unternehmen. Wieder ein Lehrstück von unkritischem Übernehmen zentralistischer EU-Kategorien. Damit Sie jetzt nicht wieder reflexhaft denken, ja, der von der AfD wieder mit seinem Anti-EU-Populismus, gebe ich Ihnen auch die konkreten Beispiele dazu. Der neue 2b1 des Kreditwesengesetzes, der deutschen Bibel des Bankwesens, muss nach EU-Willen jetzt Kreditinstitute in Rechtsformen mit persönlich haftenden Gesellschaftern verbieten. Sie haben richtig gehört, verbieten. Privatbanken wie Berenberg, eine der ältesten Banken der Welt, oder Warburg oder Metzler, sollen das Prinzip der persönlichen Gesellschafterhaftung aufgeben. Ein unzulässiger Eingriff in die Vereinigungs- und Berufsfreiheit. Laut der deutschen Kreditwirtschaft wirtschaftlich sinnlos. Eine arrogante Anmaßung, mit der die EU-Zentralbürokratie aus speziell Deutschland vors Schienbein tritt. Weg von institutsindividuellen Risikomodellen hin zu europaweit standardisierten Vorgaben ist das zweite Beispiel. Das trifft vor allem unsere kleinen regionalen Banken und benachteiligt unsere mittelständische Wirtschaft bei der Kreditbeschaffung. im Detail die Risikogewichtung für Kreditportfolien, die Berechnung der operationellen Risiken, die Anforderungen an interne Modelle. Alles wird enger, formalisierter und unflexibler. Und die Aufsicht schafft sich auch noch Instrumente politischer Steuerung. Drittstaatenregime, Einrichtung zwischengeschalteter EU-Mutterunternehmen, detaillierte Strukturmeldungen, vierteljährliche Offenlegung sämtlicher Vermögenswerte im EWR, gruppenweite Konsolidierung. Die EU gerät immer mehr in den Kontrollwahn. Nächster Punkt, der ESG-Komplex. Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken sollen integraler Bestandteil des Risikomanagements von Banken sein müssen. Das betrifft Kreditprozesse, die Vergütungsstrukturen, die strategische Geschäftsplanung und sogar die Leitungsorgane. Willfährige ESG-Äffchen statt guter Bankmanager. So versucht die EU, Kreditinstitute an die Leine zu nehmen, an die ideologische, die Kreditwirtschaft als Vollstrecker einer politischen Green Deal-Agenda. Die amerikanischen Banken, wichtiger Wettbewerber, haben diesen Irrweg gerade verlassen. Ich sage es offen, damit verliert Deutschland eigenen Handlungsspielraum. Daneben errechnet die Bundesregierung eine Entlastung von 89 Millionen jährlich. Aber was kosten bitte die völlig neuen Meldepflichten? Alles in allem, meine Damen und Herren, dieser Entwurf ist politisch klar einzuordnen. Die EU strebt eine immer weiter standardisierte Aufsichtsarchitektur an. Sie entfernt sich zunehmend von Real- und Marktwirtschaft, von mittelständischen Strukturen, von nationaler Souveränität. Es geht und zusätzlich um einen grünideologischen Überbau. Und der nächste unselige Schritt steht bevor. Das wird EDIS sein. Wachen Sie mal bitte endlich auf, meine Damen und Herren, und erkennen Sie, wie toxisch solche Vorschriften sind. Es bleibt ein Bürokratiemonster. Wir lehnen dieses Gesetz ab. Mit der AfD wird es wieder nationale Freiheit und Unternehmertum geben. Vielen Dank und frohe Weihnachten allerseits. Dankeschön.
Kurzer Hinweis noch auf parlamentarische Sprache. EZB-Äffchen, glaube ich, habe ich gehört. Ach, ESG-Äffchen. Also Sie meinen Affen damit, Menschen als Affen zu bezeichnen, halte ich jetzt für nicht angebracht. Ist schon klar, aber Äffchen und Gesetz, also diejenigen machen ja ein Gesetz. Aber wir diskutieren jetzt nicht hier, mir ist es aufgefallen, ich glaube, man kann auch einen anderen Sprachgebrauch wählen, denn Menschen, die Gesetze schreiben, sind Menschen. Jetzt kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion. Und es hat der Abgeordnete Philipp Hoffmann das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute zwei zentrale Vorhaben. Wir schließen zum einen die Beratung für das Standortfördergesetz ab und gleichzeitig schicken wir das Bürokratieentlastungsgesetz in das parlamentarische Verfahren. Beide Gesetze haben ein klares Ziel: mehr Investitionen, weniger Bürokratie und damit bessere Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft. Damit setzen wir das Signal, wir wollen, dass Deutschland wieder wächst. Und das wirtschaftlich stark, investitionsfreundlich und innovativ. Gerade junge Unternehmen und Start-ups haben es in Deutschland immer noch viel zu schwer. Dabei sorgen sie für Innovation, schaffen Arbeitsplätze und entwickeln Technologien für die Zukunft. Doch häufig fehlt es genau dann an Kapital, wenn es darum geht, die Wachstumsphase erfolgreich zu meistern. Und genau hier setzt das Standortfördergesetz an. Wir schaffen klare Rahmenbedingungen für private Investitionen, insbesondere in Start-ups, Infrastrukturprojekte und erneuerbare Energien. Wir wollen, dass die Unternehmen ihre Innovation hier entwickeln und entfalten, damit sie in Deutschland bleiben und hier wachsen können. Wir öffnen Kapitalquellen, erleichtern den Zugang zu Wagniskapital und stärken damit nicht nur einzelne Unternehmen, sondern den gesamten Finanzstandort Deutschland. Zudem bauen wir Bürokratie ab. Melde- und Anzeigepflichten ohne Mehrwert gehören damit der Vergangenheit an. Doppelmeldungen werden abgeschafft und wir setzen europäisches Recht um 1:1 ohne Goldplating. Das ist effizient, transparent und planbar und so schaffen wir mehr Zeit und Raum für das, was wirklich zählt. Und genau hier knüpft das Bürokratieentlastungsgesetz an. Das EU-Bankenpaket, insbesondere die Eigenkapitalrichtlinie, setzen wir zielgerichtet, verhältnismäßig und bürokratiearm um. Gleichzeitig schaffen wir klare Regeln für Zweigstellen, Eigenkapitalanforderungen und Transaktionen. Wir stellen sicher, dass Banken, die ihre Kredite hier vergeben oder Einlagen annehmen, auch wirklich hier präsent sind, unter europäischer Aufsicht und mit klaren Verantwortlichkeiten. Damit stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union und schaffen ein Level Playing Field für die gesamte Branche. Mit beiden Gesetzen senden wir ein klares Signal an Investoren im In- und Ausland. Deutschland ist wieder ein innovativer und attraktiver Standort. Wir schaffen Planungssicherheit für die privaten Investitionen. Wir stärken Start-ups und den Mittelstand, und wir sorgen dafür, dass Kapital hier in Deutschland bleibt, dort, wo es Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Innovationen schafft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss möchte ich noch unterstreichen: Wir haben seit Mai unheimlich viel erreicht. Wir machen Europa einfacher, wir sorgen für einen attraktiven Finanzmarkt und wir entlasten durch Steuererleichterungen und Bürokratieabbau. Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz, mit Daisy Chain und dem Standortfördergesetz machen wir den Finanzmarkt wieder attraktiv. Dank Doppelbesteuerungsabkommen mit den Niederlanden und der Schweiz machen wir das grenzüberschreitende Arbeiten einfacher. Das ist Europa. Und mit der Aktivrente unterstützen wir Rentnerinnen und Rentner, die weiterarbeiten wollen. Gleichzeitig entlasten wir konkret. Mit dem Investitionsbooster und dem Stromsteuergesetz stärken wir Unternehmen. Mit der Agrardieselrückvergütung unterstützen wir unsere Landwirte. Und mit dem Steueränderungsgesetz entlasten wir Pendlerinnen und Pendler. Als Finanzausschuss haben wir 14 Gesetze verabschiedet, damit Bürokratie im Umfang von 50 Millionen Euro abgebaut. Und wir haben 88 Milliarden Euro an Steuererleichterungen für die gesamte Legislatur beschlossen, für alle, die jeden Tag zur Arbeit pendeln, für die Ehrenamtler, für die Wirtschaft, für die Gastronomie und für die Landwirtschaft. Dafür vielen Dank an die Kollegen im Ausschuss, die das mit auf den Weg gebracht haben, an die Koalition, an die Kollegen aus der AG, aber auch an die Kollegen von der SPD. Wir haben viel erreicht, und 2026 machen wir genauso weiter. Ich freue mich darauf. Vielen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat nun Herr Abgeordneter Sascha Müller das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Neben dem Standortfördergesetz, was ja mal als Zukunftsfinanzierungsgesetz II in unserer Regierungszeit begonnen hat und dem wir zustimmen werden, behandeln wir heute erstmals das Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz. Und damit wird, Achtung, CRD VI als Begleitrichtlinie zu CRA III als Vollendung von Basel III national umgesetzt. Das klingt nerdy, ist es auch ein bisschen. Aber ich finde auch, dieses Gesetz ist ein wichtiges Signal, gerade in einer Zeit, in der es doch reflexhaft nach pauschaler Deregulierung gerufen wird. Und ich finde, ich habe es an dieser Stelle schon einmal gesagt, Vorschläge zur Vereinfachung gehen wir gerne mit, etwa durch eine proportionale Regulierung in der Bankenaufsicht. Eine pauschale Deregulierung lehnen wir selbstverständlich ab. Diese Richtlinienumsetzung stärkt die Governance in Kreditinstituten und entwickelt die Bankenaufsicht weiter. Ich sehe zwei zentrale Kernelemente. Wir reformieren grundlegend den Umgang mit Zweigstellen von Banken aus Drittstaaten. Künftig gelten hier einheitliche europäische Aufsichtsregeln. Damit schließen wir eine bisher bestehende Aufsichtslücke und verhindern regulatorische Umgehung über bloße Zweigstellenkonstruktionen. Das ist ein klarer Fortschritt für die Finanzstabilität. Und zweitens, das Gesetz verankert erstmalig das Management von ESG-Risiken im Kreditwesengesetz. Auch das ist richtig und notwendig, denn Nachhaltigkeitsrisiken sind längst Finanzrisiken. Ein wichtiger Schritt also, aber es müssen noch weitere folgen. Wir haben in Europa eine gemeinsame Aufsicht und ein gemeinsames Abwicklungssystem. Noch immer aber existieren nationale Grenzen, etwa bei Kapital- und Liquiditätsanforderungen. Sie verhindern echte grenzüberschreitende Bankaktivität. Das ist natürlich erklärbar. In einer Krise möchte kein Staat, dass Kapital abfließt und am Ende allein auf dem Risiko setzt. Und diese Logik mussten wir aktuell ja beim Umgang mit dem russischen Zentralbankvermögen erleben. Deswegen müssen wir dahin kommen, dass die EU-Staaten gemeinsam haften. Und genau das gilt auch für den Bankenmarkt. Ohne gemeinsame Haftung gibt es keinen echten europäischen Bankenbinnenmarkt. Wir brauchen zudem eine glaubwürdige Abwicklung und auch Schritte, und ich weiß, das ist schwierig, zu einer echten europäischen Einlagensicherung. Möglicherweise werden dann am Ende in Europa transnationale, robuste Institute entstehen, die weniger von den einzelnen Mitgliedstaaten abhängig sind. Und genau das stärkt dann aber zusammen mit den gerade hierzulande in Deutschland wichtigen dezentral agierenden Sparkassen und Volksbanken am Ende die Finanzstabilität in Europa und macht uns dann beispielsweise gegenüber den amerikanischen Banken, die in den Markt drängen, wettbewerbsfähiger. Denn klar ist, wir brauchen einen echten europäischen Binnenmarkt für Bank- und Finanzdienstleistungen, denn dieser ist geopolitisch wichtiger denn je.
Für die SPD-Fraktion hat Herr Abgeordneter Johannes Schraps das Wort. Bitte.
Herzlichen Dank, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nachdem sich die AfD mit Herrn Gottschalk und Herrn Groß hier wieder mal selbst entlarvt hat, kommt jetzt glücklicherweise auch kein AfD-Redner mehr in dieser Debatte. Bevor ich auf das Gesetz zu sprechen komme, deshalb aber noch eins. Herr Gottschalk, ob Sie gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus Ihren Reihen die zu Recht verbotene erste Strophe der Nationalhymne im Dezember oder im Oktober singen, das ist völlig egal, weil diese Strophe mit dem Inhalt für die dunkelste Zeit in unserer Geschichte steht. Und ob Sie das in Washington oder in New York tun, mit Rechtsgesinnten aus der MAGA-Bewegung, auch das ist wirklich völlig egal und macht es nicht besser. Sie machen sich damit mit der Nazi-Zeit gemein und Reden aus Ihrer Partei zeigen ganz deutlich, dass Sie uns wieder in diese Zeit führen würden. Und das sieht sicherlich auch die große Mehrheit der Menschen, der aufrichtigen Menschen in diesem Land so. Zurück zur Gesetzgebung damit. Die Transformation unserer Wirtschaft braucht Investitionen. Und für Investitionen braucht es Banken, die stabil sind und die zugleich handlungsfähig bleiben. Und genau deshalb beschließen wir heute eben nicht nur das Standortfördergesetz, was hier an der Wand steht, sondern wir starten gleichzeitig eben auch mit der Debatte in die Beratungen zum Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz, das sogenannte BRUBEC. Sperriger Name, aber mit diesem Gesetz setzen wir das europäische Bankenpaket aus CRD-6-Richtlinie und CRR-3-Verordnung 1:1 um und entlasten damit unsere Institute vor überflüssiger Bürokratie. Wir machen Banken damit krisenfester, ohne ihnen das Leben unnötig schwerer zu machen. Das stärkt Stabilität und Wachstum in unserem Land, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und Ziel der Umsetzung dieses EU-Bankenpakets ist es, dass die Widerstandsfähigkeit unseres Bankensektors weiter erhöht wird. Gleichzeitig soll die Finanzierung der Realwirtschaft erleichtert werden, denn gerade kleine und mittlere Unternehmen sind ganz genau darauf angewiesen, dass Kreditvergabe nicht an irgendwelchen unnötigen Berichtspflichten scheitert. Konkret heißt das, wir schaffen klare, europarechtskonforme Regeln mit Augenmaß. Sparkassen, Genossenschaftsbanken oder auch regionale Institute, die sollen ihre Nähe zu den Menschen und zur Wirtschaft vor Ort ganz klar behalten können, statt immer mehr Personal für immer neue Meldepflichten zu binden. Das ist nicht nur ordnungspolitisch sinnvoll, sondern ist auch wirtschaftlich notwendig, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ein zentraler Bestandteil dieses Gesetzes ist es deshalb auch, dass der Abbau übermäßiger Bürokratie überall dort umgesetzt wird, wo keine aufsichtlichen Bedenken bestehen. Der Nationale Normenkontrollrat hat sich diesen Gesetzentwurf angeschaut und er geht von einer jährlichen Entlastung der Wirtschaft von rund 89 Millionen Euro aus. Und das ist alles kein Selbstzweck. Denn diese Entlastung, sie schafft ja wieder Spielräume für zusätzliche Kredite, für Beratung, für Investitionen, etwa im Handwerk, im Wohnungsbau oder auch bei der Transformation des Mittelstandes. Und das ist gut so, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Bei all dem nehmen wir das Thema Proportionalität natürlich sehr ernst, dass kleine und nicht komplexe Institute gezielt entlastet werden, denn ihre Geschäftsmodelle lassen dies oft zu. Und genau diese Differenzierung ist auch aus Sicht unserer SPD-Fraktion ganz entscheidend für eine faire und für eine praxisnahe Regulierung. Ein weiterer wichtiger Fortschritt, den wir mit diesem Gesetz umsetzen wollen, ist die stärkere Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken im Risikomanagement der Banken. Denn gute Unternehmenssteuerung, das bedeutet eben heute auch, Klimarisiken, soziale Risiken oder auch Governance-Fragen mitzudenken, mit einzupreisen. Denn diese Faktoren, die wirken sich längst ganz konkret auf Stabilität von Banken aus, etwa was Kreditausfälle oder was Wertverluste angeht. Und die neuen Vorgaben, die wollen wir dabei bewusst verhältnismäßig ausgestalten, denn das trägt den unterschiedlichen Geschäftsmodellen der Institute Rechnung. Für uns als SPD ist deshalb klar, Finanzmarktregulierung ist kein Selbstzweck. Sie soll Menschen, Arbeitsplätze und Ersparnisse schützen und Investitionen in die Zukunft ermöglichen. Wir freuen uns deshalb auf die weitere Beratung zu diesem Antrag mit dem klaren Anspruch, europäische Vorgaben sachgerecht umzusetzen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat Herr Abgeordneter Dr. Klaus Wiener das Wort. Entschuldigung, ich habe eins vergessen. Darf ich Sie noch mal bitten, Platz zu nehmen? Vorhin wurde der Abgeordnete Kai Gottschalk persönlich angesprochen und er bat darum, eine persönliche Erklärung abzugeben. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Schraps, also bleiben wir erstmal bei der Realität. Ich muss Ihnen ja eben schon Geografie Nachhilfe geben. Zunächst mal gebe ich Ihnen juristisch-geschichtlich Nachhilfe. Mitnichten sind die erste, die zweite Strophe dieses Liedes verboten. Das ist mal der eine Kontext. Zweitens bleiben Sie bei der Wahrheit, dass dort entsprechend wir als Gäste, und es war eine Geste, so habe ich es auch beschrieben, der Gastgeber, nein, ich erkläre mal, das ist vielleicht ganz gut, und dass Sie mal ein bisschen runterkommen und sich vielleicht auch mal mit der Geschichte auseinandersetzen. Dann darf ich Sie vielleicht mal daran erinnern, wenn alles, und das ist das Tragische bei Ihrer Geisteshaltung, was in diesen schrecklichen 12 Jahren geschehen ist oder benutzt worden ist, verboten wird, dann dürften wir das BGB nicht mehr benutzen. Sie dürften die Wegzugssteuer nicht mehr benutzen. Diese Hymne ist am 26. Lassen Sie mich doch aussprechen. Am 26. August 1841 komponiert worden.
Also lassen Sie.
Ich finde schon ein bisschen.
Entschuldigung. Entschuldigung kurz. Ich halte die Zeit hier auch an.
Danke.
Nochmal, dass wir uns da einig sind. Man muss ertragen, auch wenn einem was nicht passt. Man hat dann die Chance, darauf zu antworten. Und das kann auch der Kollege nachher, weil das laut Geschäftsordnung möglich ist.
Danke.
Und insofern hat er jetzt ausschließlich das Wort. Ja. Bitte sehr.
So, und da muss man auch an dieser Stelle die Kirche im Dorf lassen. Können Sie das, wenn Sie Ihrer Frau oder Ihrem Mann sagen, mein Gott, du bist das Größte und das Beste auf der Welt für mich? Damit macht man weder andere Frauen oder Männer schlecht, sondern man drückt einer Person oder auch einem Land oder einer Institution seine Treue aus. Und genau das hat Hoffmann von Fallersleben, als am 26. August 1841, das sollten Sie vielleicht sich mal hinter die Ohren schreiben, mit diesen Zeilen zum Ausdruck bringen wollen. Nichts anderes, das versteht man sogar im Ausland, sogar bei den Amerikanern. Und wenn Sie Herrn Trump oder die Republikaner in diese Nähe rücken wollen, wie Sie es eben gemacht haben, dann ist man um die Außenpolitik dieses Landes, die Zukunft um dieses Landes wirklich bange. Kommen Sie einfach mal runter, befassen Sie sich mit den Fakten und dann klappt das vielleicht auch. Dankeschön.
Herr Schraps hat laut Geschäftsordnung, wenn er das wünscht, die Möglichkeit, auf eine persönliche Erklärung zu antworten. Bitte.
Wünsche ich sehr gerne, Frau Präsidentin. Vielen herzlichen Dank. Bevor ich runterkomme, stelle ich mich jetzt hier erst mal hin und sage Ihnen ganz, ganz deutlich, dass es Ihnen offenbar sehr, sehr schwer fällt, sich sehr deutlich von dieser Thematik zu distanzieren. Und ehrlich gesagt kann ich jeden Kollegen hier im Haus... Ehrlich gesagt kann ich jeden Kollegen hier im Haus und vielleicht auch jeden Zuschauer an den Bildschirmen, der sich das Ganze hier gerade anschaut, nur dazu ermutigen, mal nach diesem Video im Internet zu suchen und sich dieses Video genau anzuschauen. Da hat die MAGA-Bewegung in den USA sogar extra einen Tenor engagiert zu ihren Ehren und ganz bewusst genau diese Strophe der deutschen Nationalhymne intoniert. Und mit welchem breiten Grinsen, mit welchem Lachen und mit welcher Attitüde sie in diesen Raum kommen und mit ihren Kolleginnen und Kollegen übrigens auch. Das macht ganz, ganz viel über Ihre Gesinnung deutlich. Und deshalb habe ich eben sehr, sehr deutlich gesagt, was dieses Video und auch Ihre Antwort hier, auch Ihre Kurzintervention deutlich macht, was Sie für eine Gesinnung haben, macht ganz klar, in welche Richtung Sie dieses Land führen wollen. Und ich bin ganz sicher, dass ganz, ganz viele aufrichtige Menschen in diesem Land sich das ganz genau anschauen werden und dass Sie auch bei den nächsten Wahlen genau nach dieser Thematik entscheiden werden. Und das werden Sie dann sehen, Herr Gottschalk.
Und damit fahren wir in der Debatte fort. Und nun darf der Abgeordnete Dr. Klaus Wiener für die CDU-CSU das Wort ergreifen, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Mit dem Standortfördergesetz verfolgen wir im Kern eigentlich zwei Ziele. Erstens wollen wir das Potenzialwachstum unserer Volkswirtschaft wieder erhöhen. Und zweitens werden damit die Bedingungen quasi als Voraussetzung dafür am Finanzplatz Deutschland gestärkt. Beides ist dringend notwendig. Nach Einschätzung des Sachverständigenrats liegen unsere langfristigen Wachstumsmöglichkeiten nur noch bei 0,3%. Das ist annähernd Dauerstagnation und rund ein voller Prozentpunkt weniger als in den 2010er Jahren. Das mag sich für viele vielleicht nicht nach sehr viel anhören, aber es macht einen sehr großen Unterschied, insbesondere beim Steueraufkommen und bei der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Noch gravierender aber ist, selbst dieser Wert, diese 0,3%, dieser Wert wird weiter sinken, wenn wir nicht entschlossen handeln, so wie heute mit dem Standortfördergesetz und auch darüber hinaus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, entgegen mancher Kritik, ich sage es ganz deutlich, hat diese Regierung in kürzester Zeit sehr viel auf den Weg gebracht. Energiepreise gesenkt, Energieangebot erhöht, Bürokratie zurückgebaut, innere und äußere Sicherheit gestärkt. Aber klar ist auch, das reicht nicht, insbesondere dann, wenn wir wollen, dass Deutschland wieder dauerhaft dynamisch wächst. Da gilt es, alle Politikbereiche in den Blick zu nehmen, vor allem aber, und darüber reden wir heute ja, die Investitionen. Und genau hier setzt diese Regierung auch an mit dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz, das über 12 Jahre, ich betone das noch mal, über 12 Jahre Investitionen in Infrastruktur vornehmen wird, wenn auch vielleicht nicht jeder Euro genau da ankommt, wo wir es wollen, aber da wird sehr viel passieren. Mit dem Investitionssofortprogramm, das steuerliche Anreize für private Investitionen in allen Branchen setzt und eben heute mit dem Standortfördergesetz, ja, das steuerliche Impulse setzt für Infrastruktur und erneuerbare Energien, Bürokratie abbaut, übrigens auch mit dem zweiten Gesetz, das heute von der Regierung zur Abstimmung steht. Und ganz wichtig, auch damit, dass wir Rahmenbedingungen für Start-ups verbessern. Wie wichtig das ist, das konnte ich gerade erst auf einer Delegationsreise Anfang dieser Woche nach Israel erleben. In Israel gibt es eine sehr lebendige Start-up-Szene, die dafür sorgt, dass Israel auch in sehr schwierigen Zeiten sehr dynamisch wächst. Und hier können wir tatsächlich sehr viel lernen. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich bin überzeugt, wir werden die Früchte dieser Arbeit sehen. Strukturreformen brauchen Zeit, das wissen wir alle, bis sie sich dann auch in den Zahlen niederschlagen. Aber dass sie wirken, daran besteht kein Zweifel, da habe ich keine Zweifel. Das ist nämlich immer wieder die Lehre, die wir von allen Ländern auch ziehen können, die mutig waren und auch manchmal gegen den Widerstand einzelner gesellschaftlicher Gruppenreformen umgesetzt haben. Gleichzeitig, und das klang ja auch verschiedentlich hier an, gleichzeitig gibt es aber auch noch viel zu tun. Viele betonen ja auch immer wieder zu Recht, wie wichtig es ist, private Finanzmittel zu mobilisieren. Ich bin mir sicher, da liegt noch erhebliches Potenzial. Das gestern von BMF und BMWE, der vorgestellte Deutschlandfonds, weist für meinen Geschmack genau in diese Richtung. Ein weiterer Ansatz, wenn
Herr
ich das...
Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion zu.
Ach, wir sind so kurz vor Weihnachten. Ich denke, wir ziehen es heute mal schnell durch, oder? Okay. Gut, also nein. Ja, ein weiterer Ansatz wäre tatsächlich, dass wir eben auch mal öffentlich-private Partnerschaften, dass wir darüber verstärkt nachdenken. Ich weise immer darauf hin, andere Länder nutzen das, Frankreich, Großbritannien, Spanien, und sie tun das und stoßen damit auf hohe Akzeptanz, weil mit diesen Modellen auch klare Vorteile für Staat und Gesellschaft verbunden sind. Entscheidend ist dabei die sogenannte Lebenszyklusbetrachtung von Projekten, also von der Planung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Nur so lässt sich ein ÖPP-Projekt nämlich auch mit der klassischen staatlichen Beschaffungsvariante sinnvoll vergleichen. Ein bloßer Verweis auf die Finanzierungskosten mit Hilfe von zum Beispiel Bundesanleihen greift da viel zu kurz. Ja, und zu den gesellschaftlichen Kosten, das wissen wir alle, zählen nämlich die extrem langen Planungszeiten, massive Kosten- und Zeitüberschreitungen, qualitative Mängel, unzureichende Wartung. All das muss in Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen berücksichtigt werden, wenn man ÖPP mit der klassischen Finanzierungsvariante vergleicht.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Investitionssofortprogramm und dem Standortfördergesetz sind wir auf gutem Weg. Deshalb bitte ich Sie heute, dem Gesetz auch zuzustimmen. Die Möglichkeiten zur Mobilisierung privater Finanzmittel sind damit aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Hier gilt es, weiter dran zu bleiben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schon heute für alle und auch am Bildschirm gesegnete und frohe Weihnachten. Vielen Dank.
Bevor wir zur letzten Rednerin kommen, will ich kurz den Hinweis noch geben. Ab jetzt lasse ich auch keine Kurzinterventionen mehr zu, dass wir heute nämlich auch zügig durchkommen, auch angesichts, und das gilt dann für alle Fraktionen natürlich, angesichts der namentlichen Abstimmung auch noch. Jetzt zum Abschluss dieser Debatte hat Frau Mechthilde Wittmann das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich jetzt noch einmal zusammenfassen darf, was wir hier ganz großartig machen. Wir beschließen dieses Jahr, das wir, wie ich finde, in den ersten Monaten unserer Regierungszeit sehr gut gestaltet haben für die deutsche Wirtschaft. Wir beschließen es mit genau den richtigen Punkten, die wir brauchen, damit wir 2026 optimistisch für unsere Wirtschaft, für unsere Industrie und für unsere Kreditwirtschaft angeben können. Wir stärken die privaten Investitionen. Wir wollen funktionierende Kapitalmärkte und vor allen Dingen auch eine leistungsfähige Kreditwirtschaft, damit die Rahmenbedingungen richtig geschaffen sind. Und dafür mobilisieren wir vor allen Dingen privates Kapital. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 9,2 Billionen liegen allein, nicht gebunden in festen Immobilienfonds oder Ähnlichem, liegen auf den Konten, irgendwer hat gesagt, unter den Kopfkissen und warten darauf, dass sie einen guten Anwendungsrahmen finden. Und genau den schaffen wir heute. Ein moderner Ordnungsrahmen, der Wachstum ermöglicht, Innovationen fördert und die Risiken eben angemessen reguliert. Und zu dieser angemessenen Regulierung gehört auch das so komplizierte Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz. Denn dort setzen wir die EU-Richtlinien so um, dass wir auf unsere nationalen Spielräume achten, mit denen wir Bürokratie vermeiden können. Wir setzen um die Capital Requirements Regulations, Capital Requirement Directives und das Ganze ohne jedes Goldplating. Und worauf wir besonders Rücksicht nehmen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sind eben unsere, Sie haben schon erwähnt, unsere kleinen Banken, die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken. Mehr als 80% der Geschäfte, vor allen Dingen des Mittelstandsgeschäfts, läuft in diesen Banken und deswegen brauchen sie Deregulierung und brauchen unseren besonderen Augenmerk, denn sie sind nahe an ihren Kunden, auch an den Investoren und können direkt umsetzen. Und Herr Müller, ja, bei dieser Richtlinienumsetzung integrieren wir sehr wohl die ESG-Risiken in das Risikomanagement der Banken. Das, glaube ich, ist auch ein richtiger Schritt, so wie wir es tun. Wir machen Anpassungen bei den sogenannten Fit and Proper-Vorgaben und wir harmonisieren den Regulierungsrahmen für die Drittstaatenzweigstellen. Wir können uns nicht mehr verwehren, und das wollen wir auch gar nicht, dass Banken in den gesamten internationalen Markt einsteigen. Deswegen müssen sie bei uns Bedingungen vorfinden, wo sie eben bei uns auch gut ihre Geschäfte treiben können. Und wir werden in der Umsetzung des BRUVEX, das wir heute auf den Weg bringen, auch die Organgeschäfte vereinfachen. Sie sind ein wichtiges Kontrollinstrument, sehr verehrte Damen und Herren, aber sie dürfen eben auch nicht zur Bürokratiefalle werden. Und deswegen haben wir Verhältnismäßigkeit geschaffen. Wir haben die Bagatellgrenze angehoben auf nun 100.000 Euro. Routinevorgänge in diesem unteren Volumenbereich brauchen keine aufwendigen Einzelbeschlüsse mehr. Im Gegenteil, wir können Vorratsbeschlüsse dafür fassen lassen. Und deswegen braucht es auch keine ständige Wiederholung. Ich glaube, all dieses hilft, die Dinge schneller ins Laufen zu bringen, die Dinge umsetzen zu können. Und das Gleiche gilt für die Anhebung der Schwellenwerte bei den sogenannten Großkrediten. Diese haben wir deutlich angesetzt, um hier dieses Regime unnötig bürokratisch aufzuheben, sondern genau das zu tun, was wir brauchen, die schnelle Bereitstellung von Kapital, auch Risikokapital. Und dafür profitieren natürlich besonders unsere mittleren Unternehmen. Und wir haben das heute schon besprochen. Das sind oftmals die gestartet sind als Start-ups, die wir dann in ihrer Wachstumsphase unterstützen konnten. Das tun wir jetzt noch mal. Herr Kollege Dr. Rottwein, Sie haben es hervorragend skizziert, wie wir jetzt genau diese Grenze abbauen, dass Fonds einzahlen können in Venture Capital Gesellschaften, die eben ganz wichtig sind für diese Unternehmen in der Phase. Und darum ist es ein richtiger Schritt, dass wir dann mit dem Standortfördergesetz, das wir heute zum Fliegen bringen, genau diese Schranke abbauen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen auf ein weiteres in Zukunft Rücksicht nehmen. Wir übersehen ein bisschen, dass diese diese kleinen Unternehmen, die gerade im Starten sind, auch ihre Business Angels brauchen. Das sind diejenigen, die auch das Fachwissen mitbringen, die auch mal privat an jemanden glauben, die viele Regulierungen eben nicht einhalten müssen. Und ich glaube, dafür sollten wir im neuen Jahr ein bisschen Spielraum schaffen, dass wir hier nochmal drangehen, dass wir auch dieses Kapital hebeln, denn auch hier liegt jede Menge privates Kapital. Und Frau Kollegin Beck, Sie haben das auch richtig angesprochen. Wir wollen auch die Börsengänge vereinfachen. Wir wollen den Menschen in jeder Hinsicht den Kapitalmarktzugang erleichtern. Das betrifft auch beispielsweise die Prospekte. Sie müssen jetzt nicht mehr immer auf Deutsch auch noch mit ausgestellt werden, sondern sie können auf Englisch erstellt werden. Und der prospektfreie Zugang wird sogar von 8 auf 12 Millionen Euro erleichtert. All dies sind Maßnahmen, um gute Börsengänge möglich zu machen, um schneller zu werden, um die Börsenzulassungsregeln weiter zu entschlacken, so zum Beispiel auch durch den Wegfall verdoppelter Verwaltungsakte, durch Voraussetzungen für Emittenten, die wir unterlassen können, auch die Veröffentlichungspflicht im Bundesanzeiger entfällt. Alles Bürokratie, die wir nicht brauchen, wenn wir handeln wollen. Und das tun wir. Ich freue mich, dass wir heute einen großartigen Start damit hinlegen. Und ich darf Ihnen, liebe Frau Beck, auch noch mal ausdrücklich sagen, ich bin froh, dass Sie mit dabei sind. Denn es macht einen guten Eindruck, wenn die demokratischen Parteien dieses miteinander tun. Vielen Dank.
Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Standortfördergesetzes. Der Finanzausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/3343 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 2507 und 3065 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen mit den Stimmen von CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen und SPD bei Ablehnung der Fraktionen AfD und Linke. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer in Bewegung? Genau. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann kommen wir zum gleichen Ergebnis. Der Gesetzentwurf ist angenommen mit den Stimmen von CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen und SPD bei Ablehnung der Fraktionen Die Linke und AfD. Wir stimmen nun über den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90, die Grünen ab auf Drucksache 19/3346. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt von allen Fraktionen bis auf die antragstellende Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die zustimmt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 29b, Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Aufhebung der sogenannten Wegzugsbesteuerung gemäß des Paragraphen 6 des Außensteuergesetzes. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/3343 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 2544 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Insofern ist die Beschlussempfehlung angenommen mit allen Stimmen der Fraktionen hier, bis auf die Stimme der AfD, die diese Beschlussempfehlung ablehnt. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/3058 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Also es handelt sich jetzt hier um Tagesordnungspunkt 29c. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Ich höre und sehe, das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Und jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 30 sowie Zusatzpunkt 5. Es geht um die Beratung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Steuerprivilegien für höchste Erbschaften streichen sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.